Es freut mich unglaublich, nach langer Zeit wieder hier in Herrnstein sein zu dürfen. Ich genieße sehr und auch danke für die Einladung und ich hoffe, wir können uns das schwierige Thema sehr ein bisschen anschauen und eben auch einen Bezug zu Deutschland schaffen, wo die Dinge ein bisschen komisch laufen. Und im Endeffekt fange ich mit diesem Bild an. Das ist mein Auto und das ist die Autobahnauffahrt, wenn ich in die Klinik fahre. Und da bin ich, wo die Wahl in Tirol war, jeden Tag an diesem Schild vorbeigefahren. Und das hat mich tierisch genervt. Ich habe mir gedacht, Vernunft statt Panik, das hat ein bisschen größer gemacht, weil das konnte man schlecht lesen. Ich habe das beim Fahren fotografiert und nie mehr wieder Lockdown. Ich habe gedacht, ich bin 10-mal an dem Schild vorbeigefahren und habe mir gedacht, sollte ich jemals wieder über Covid reden müssen, muss auch dieses Schild fotografieren, weil ich habe es im Internet noch gefunden. Gut, also Vernunft statt Panik steht da drauf. Und dann muss man schon sagen, wir als Tiroler haben diesen Lockdown eigentlich nicht als Panikmache empfunden, weil im Endeffekt wir wirklich kurz vor der Überlastung waren. Wir haben 54 systematisierte Klasse 3 Betten gehabt, die wir hätten aufstocken können. Aber im Endeffekt waren 50 davon in Höchstzeiten mit Covid-Patienten belegt, die wirklich schwer krank waren. Manchmal war die Kommunikation vielleicht noch ganz so gut, am Anfang besser, danach dann zum Teil ein bisschen komisch über die Politik, aber im Grunde genommen war zumindest am Anfang dieser Lockdown in meinen Augen dringend notwendig und hat uns vor Schlimmerem bewahrt. Dann der zweite Satz, nie mehr wieder Lockdown. Momentan ist es auch überhaupt nicht notwendig. Die Frage ist schon, ob wir jetzt gerade in so einer Welle wieder sind. Es ist ja eine komplett andere Ausprägung momentan durch den anderen Virustyp. Wir haben eine Verschiebung der Belastung von den Intensivstationen eher Richtung Normalstationen. Wir haben derzeit natürlich, sind weit weg von dem Kollaps des Gesundheitssystems, was am Anfang durchaus im Raum gestanden ist. Und die Frage ist schon, und wir sind natürlich dann, gibt auch andere Szenarien, die kommen können, was da noch kommt. Entweder Corona nochmal in einer virusgenetischen Veränderung, wo das Virus vielleicht gleich virulent ist wie das jetzt und gleich bösartig wie das am Anfang, dann haben wir ein Problem. Andere Viren, Hitze, Überflutungen, Katastrophen, Naturkatastrophen. Also es können so Situationen durchaus auf uns zukommen, wo wir wieder einen Massenanfall an kranken Patientinnen haben und wo wir gewappnet werden sollten. Und normalerweise, wenn man jetzt den Titel meines Vortrags anschaut, dann war vor Covid die Triage meist eine notfallmedizinische Situation, die jeder von uns ganz gut kennt und wo man als leitender Notarzt dann irgendwie das Ganze organisieren muss nach den vorgegebenen Kriterien. Ich habe dann noch eingefügt, mit Covid haben wir eine Triage-Situation aufgrund einer Viruserkrankung bekommen und das ist was, was komplett neu war. Ich habe ihn in meinen 20 Jahren Intensivmedizin so nie erlebt. Und nach Covid, da stellt sich so ein bisschen die Frage, sind wir mittlerweile wirklich nach Covid? Sind wir nicht vielleicht doch noch irgendwo mittendrin, nur anders, weil wir eine andere Virusvariante haben, die gerade prävalent ist? Die Tests gehen in meinen Augen momentan schlecht, es wird auch weniger getestet, deswegen die Dunkelziffer hoch. Wir haben mittlerweile einige, viele Long- oder Post-Covid-Fälle, wo auch Kinder betroffen sind und zwar schon ganz ordentlich. Wir haben weniger Belastung der Intensivstationen, habe ich schon gesagt, und keinen Kollaps, aber viele Krankenstände, die uns bedrohen. Und zwar Krankenstände, jetzt auch in den ganzen Unternehmen rundherum, hört man das Problem, dass dort viele Mitarbeiterinnen krank sind und auch bei uns Ärztinnen und Pflegepersonal, die einen großen Ausfall durch eigene Erkrankung haben. Und man muss schon sagen, dass eine Überlastung der Mannschaften über diese Jahre jetzt mittlerweile mit einem Burnout, mit einer Kündigungswelle, vor allen Dingen bei der Pflege, die haben den großen Vorteil, dass sie besser ausweichen können als wir Ärztinnen. Wir können schlecht kündigen, weil wir dann nirgendwo wirklich hingehen können. Es ist dann überall gleich im Endeffekt wieder, wo wir hingingen. Aber in der Pflege hat es schon eine Möglichkeit, diesem Wahnsinn ein wenig zu entweichen und eine andere Position für sich zu finden, wo man etwas leichter arbeiten kann. Worüber werden wir reden? Wir werden darüber reden, was wir in Österreich gemacht haben im Zuge dieser Notwendigkeit, die Triage neu zu bedenken. Ich werde ein bisschen was über das Alter als Triagekriterium sagen. Ich werde Ihnen etwas zur Impfpflicht sagen, weil wir als Expertinnen ja doch immer wieder auch übers Impfen befragt werden. Und ich glaube, es gut ist, wenn man da ein paar griffige Argumente an der Hand hat, wenn man das argumentieren will. Und der dritte Punkt, wir werden über diese ethischen Skurrilitäten, so nenne ich das jetzt einmal, mit weitreichender Bedeutung für die medizinethische Entscheidungsfindung reden, die in Deutschland gerade stattfindet und eigentlich hoffentlich nicht nach Österreich überschwappt. Und zwar geht es da um das Verbot der Ex-Post-Triage und um die Forderung nach dem Losverfahren generell für Triageentscheidungen. Und das werden wir uns nochmal ganz genau anschauen. Fangen wir mal zuerst an, nochmal mit diesen Bildern. Die Covid-19-Triagestelle aufgrund einer Viruserkrankung, die Bilder sind jetzt aus Amerika, mit ganzen Schiffen, die vor New York vor Anker gelegen sind, um diese Flut an Patientinnen in irgendeiner Form zu bewältigen. Und das ist was komplett Neues, weil im Grunde leben wir ja im Schlaraffenland der Medizin. Jeder Patient bekommt das, zumindest was verhältnismäßig und von Nutzen ist, ungesehen seiner Hautfarbe, des Geschlechts, seiner Religion, seiner was auch immer er sonst mitbringt, ob er versichert ist oder nicht, macht keinen Unterschied. Im Grunde genommen wird jeder adäquat versorgt und wir haben eigentlich sonst bei uns ein Luxusproblem. Das ist der andere Teil der Dinge, über der oft rede, die Übertherapie, der Machbarkeitswahn moderner Medizin, wo wir einfach zu viel tun, weil es technisch möglich ist und weil die Ressourcen auch noch vorhanden sind. Also eine komplett andere Situation, wie wir sie jetzt vorfinden in der Ressourcenknappheit. Das haben wir so nie erlebt. Und was der Unterschied ist auch zu den sonstigen Triagesituationen, wenn wir an Massenkarambolage, Zugunglück, Flugzeugabsturz, Erdbeben denken, das sind alles Dinge, die zeitlich begrenzt sind. Situationen, die uns komplett stressen, die aber Stunden, Tage, vielleicht Wochen gehen und dann ist es wieder vorbei. Und jetzt hängen wir in dieser Situation, die uns belastet, seit 2,5 Jahren fest. Über Jahre andauernde Überlastung des Systems mit einem Massenburnout der Medical Professionals, das ist etwas, was Neues. Und was man so spürt, wenn man mit den Leuten redet, diese Unlust und auch die Müdigkeit als Langzeitreaktion, ist etwas, was mir vorher so auch eigentlich zumindest noch aufgefallen ist. Wie entscheiden wir also richtig im Angesicht dieser Ressourcenknappheit, wenn wir Zeitmangel haben, wenn wir Informationsmangel haben und trotzdem gezwungen sind, lebenswichtige Entscheidungen zu treffen. Und da muss uns ganz klar sein, das ist ganz anders. Und wir haben heute schon über den Begriff der personalisierten Medizin gesprochen, dass wir es immer mehr anpassen auf das Individuum, dass wir immer mehr draufkommen, dass die gleiche Krankheit bei einem ähnlichen Patienten mit der gleichen medizinischen Betreuung komplett was anderes sein kann. Ist in der Triage völlig wurscht. In der Triage gibt es keine individuelle Therapieentscheidung mehr, sondern es geht im Grunde um das Wohl der Mehrheit. Möglichst viele Menschen sollen diese katastrophale Situation überleben und diejenigen mit der besten Überlebenswahrscheinlichkeit bekommen die Ressource, die knapp ist. Also eine ganz andere Situation von der Medizin, die wir üblicherweise kennen. Und es muss uns auch völlig klar sein, dass Triage immer die schlechtere Medizin ist. Für unsere Patientinnen, weil die nämlich im Endeffekt durch diese Entscheidungen im Zeitdruck, im Stress, im Informationsmangel qualitativ eine schlechtere Medizin erhalten. Auch die Quantität der Medizin, die wir unseren Patientinnen anbieten können, ist schlechter. Nicht alle bekommen das, was sie brauchen würden und einige sterben deswegen, die sonst nicht sterben würden. Und was auch wichtig ist, es betrifft eben nicht nur die Covid-Patientinnen, die das jetzt im Moment verursachen, sondern alle anderen auch mit und wir werden darüber noch reden. Das medizinische Personal hat natürlich eine wesentlich größere Belastung, wenn wir üblicherweise, wenn es jetzt kein Notfall ist, uns in Teams zusammensetzen können, schwierige Entscheidungen am Lebensende oder auch nicht am Lebensende, wer Zuteilung über sehr teure Ressourcen, was auch immer einem einfällt, wenn man das im Team besprechen kann, notfalls ein klinisches Ethikkomitee beiziehen, dann hat man diesen Zeitmangel nicht und auch den Informationsmangel, den man üblicherweise, bevor man Entscheidungen trifft, wenn es nicht der Notfall ist, versucht auszuräumen. Wir leiden unter dieser qualitativ schlechteren Medizin, die wir gezwungen sind zu machen. Dieses Dauerfeuer ermüdet uns und laugt uns aus. Und dieses Burnout steht für uns alle, auch wenn wir als Ärzte über Burnout eigentlich nicht reden. Und jeder von uns, der Burnout betrifft, macht, dann ist es doch so, dass unser Psychologe, mit dem wir viel reden, mir immer wieder sagt, du würdest doch wundern, wer von deinen Kollegen aller Psychopharmaka nimmt, weil er entweder nachts einschlafen kann oder nachts mehr aufwacht, wenn er was zum Einschlafen genommen hat. Also der Substanzengebrauch in unserem Bereich und gerade auch in der Anästhesie, wo die Selbstmordrate auch hoch ist, gerade um das zu sagen bei allen Ärztinnen, ist dieses Burnout durchaus vorhanden. Und diese Situation, die wir jetzt durchleben, ist eine, die nicht nur die Pflegepersonen, sondern sicher auch uns stresst. Zur Triage wieder zurück, die harte Triage, dass wir wirklich sagen, wir haben da 10 Patienten und 2 Beatmungsgeräte, so wie es in Bergamo gewesen ist, und die anderen 8, die auch eine Chance hätten müssen sterben, die haben wir in Österreich Gott sei Dank so nicht erlebt. Und ich sage immer, wir hatten Glück, weil wir Gott sei Dank in Tirol es geschafft haben, alle Ischgler Urlauber nach Hause zu schicken, bevor die krank geworden sind. Weil im Endeffekt sonst, wenn die alle bei uns krank geworden wären, wir echt ein Problem gehabt hätten am Anfang. Also diese harte Triage haben wir jetzt in dieser Form so nie gehabt, aber ich nenne das Triage-Leid. Man kann das nennen, wie man will, die hatten wir sehr wohl. Was haben wir gehabt? Wir haben elektive Operationen verschoben und zwar zuhauf. Der elektive Koronariker, der noch ganz gefährdet war, das Bauchaortenaneurysma, das gedeckt perforiert war, aber stabil ausgeschaut hat und der ist dann vielleicht doch, da gibt es einige Fälle, auch von meinen Kolleginnen in Österreich weit berichtet, der am Herzinfarkt gestorben ist, wo das Aneurysma in der Wartezeit geplatzt ist, der Tumorpatient, der sehr viel später operiert wird, weil man sagt, ja, das geht schon, machen wir derweil die Chemotherapie und andere Dinge und operieren das später, weil die operativen Umfälle bei uns zum Teil komplett blockiert waren. Dann etwas, was ich immer wieder gehört habe und einige schriftliche Anfragen und auch Telefonate zu dem Thema geführt habe, dass Patientinnen wirklich unter schlechten Bedingungen in niedergeordnete Versorgungseinheiten transferiert worden sind, von der Evita weg auf einen Transportrespirator, in einem lausigen Zustand, quietscheblau, irgendwo in einem kleinen Krankenhaus ankommend, dort schnell versterbend oder auch in Einheiten, Containereinheiten, wo die Perfusoren die zugeleitete Elektrizität dann im Endeffekt immer wieder mit Stromausfall betan war. Also eine Situation, in der wir normalerweise in Österreich nicht Medizin machen, Ausstattung und Know-how schlecht, wenn wir Patientinnen aus unseren Bereichen weggelegt haben, um dort schwerer kranke Patientinnen unterzubringen. Und auch etwas, was ich von mehreren Kollegen gehört habe, eine im Grunde ethisch nicht korrekte Priorisierung, die doch immer wieder stattgefunden hat, wo man im Endeffekt ICU-Betten für Covid-Patienten reserviert hat und die leer gestanden sind, während andere eigentlich eine Versorgung gebraucht hätten. Das ist auch etwas, was stattgefunden hat, was in dieser Form natürlich nicht korrekt ist. Und dazu ist generell zu sagen, dass selbstverständlich auch in einer Pandemie oder in einer anderen Situation, Hitzewelle, die Patienten, die akut diesen Stau verursachen, nicht die wichtigeren Patienten sind, sondern die müssen auch versorgt werden. Und die sind nicht prioritär zu behandeln. Es gibt in der Ethik den Gleichheitsgrundsatz, dass alle gleich wichtig sind. Das, was so eine Pandemie macht, egal wodurch, oder so ein Massenanfall an Patienten ist, dass es uns unseren Handlungsspielraum nimmt. Wir haben üblicherweise bei uns auf den Intensivstationen so eine Auslastung zwischen 85 und meistens eher 95%, also meistens ein Spielbett fürs Wochenende, das meistens auch zugeht. Und im Endeffekt verlieren wir, wenn wir 10, 15, 20, 30% Patienten mit Covid haben, die dazukommen, dann einen Bereich, wo wir unglaublich jonglieren müssen, um diesen Anfall an Patientinnen in der beschriebenen Form, Triage-Leid, dann irgendwie noch handeln zu können, so dass jeder doch im Endeffekt ein bisschen zu dem kommt, was er braucht. Und das habe ich vorher schon angesprochen. Wir haben also versucht, im Endeffekt relativ schnell, weil meine Kollegen zu mir gesagt haben, kannst du nicht irgendwas für uns machen über die AG Ethik in der ÖGARI, wo wir bisschen so eine Handlungsanleitung haben, was wir tun, wenn da jetzt plötzlich 50 quietschblaue Patienten in der Ambulanz sitzen. Wie entscheide ich das? Und wir haben uns dann Gedanken gemacht und bereits am 17.03., also ganz am Anfang im März, ein ausführliches Allokationspapier verfasst, das sich ausführlich mit dem Problem der Entscheidungsfindung in der Ressourcenknappheit auseinandersetzt. Wir waren dann sehr stolz auf dieses Papier und dann habe das ein bisschen den Leuten ausgeteilt, die das von mir wollten. Und dann habe ich gesagt, boah ey, was soll man mit dem machen? Das sind 10 Seiten und kein Mensch kann mit dem praktisch irgendwas tun. Und wir haben uns dann nochmal hingesetzt und in der nächsten Woche dann eine kurze einseitige SOP verfasst und eine Checkliste als Exzerpt aus dieser Geschichte, die wirklich dann für die Kolleginnen, die in den Ambulanzen sitzen, diese anfallenden Patientinnen behandeln müssen, versorgen können. Und das werde ich Ihnen gleich noch zeigen. Wir haben dann mit der Hilfe von Andreas Valentin, der damals der Vorsitzende der FASIM war, der Dachgesellschaft der österreichischen Faschgesellschaften, unser erstes Allokationspapier noch einmal abgestimmt mit allen wichtigen intensivmedizinischen Fachgesellschaften in Österreich und daraus nochmal ein neues, etwas überarbeitetes Allokationspapier, das etwas größer ist als das erste Papier, dann schlussendlich im November auf die Beine gebracht und alles zusammen ist auf unserer Homepage nachlesbar. Wer sich dafür interessiert, kann man das dort ausdrucken. Ich möchte Ihnen ein bisschen was zeigen, was in dieser Triage-SOP, also in diesem kurzen Papier drinnen steht. Da ist einer der Sätze zum Beispiel die Indikation für eine maximale Therapie. Und da ist also Intensivtherapie mit allen Dingen, die sie machen muss, Beatmung, Herz-Kreislauf-Therapie, Nierentherapie und so weiter bis hin zur ECMO, ist in einer Triage-Situation nur für Menschen anzuwenden, die im Rahmen einer Schaden-Nutzen-Abwägung durch eine technisch machbare medizinische Behandlung prognostisch eine hohe Überlebenswahrscheinlichkeit haben. Und wir werden nachher, wenn wir über die Skurrilitäten in Deutschland reden, sehen, dass diese Überlebenswahrscheinlichkeit nicht von allen akzeptiert wird als das Entscheidungskriterium. In der Ethik ist es das wichtige Entscheidungskriterium. Gleichwertig zum Ziel der Lebenserhaltung, das haben wir ergänzt, muss dann die künftige Lebensperspektive und die Vermeidung einer chronisch kritischen Erkrankung als Begründung für die Indikation, wer die knappe Ressource bekommt, gelten. Und wir haben dafür einfache Scores vorgeschlagen, die ich Ihnen auch gleich zeigen werde, wo man auch in der Hitze des Gefechts mit vielen kranken Patienten ein bisschen dokumentieren kann, dass man sich anders als nur über das Alter Gedanken gemacht hat. Intensivtherapie darf also in dieser Triage-Situation auch nur im Endeffekt vorenthalten oder beendet werden. Und das ist auch ganz wichtig, auch das steht in der SOP so drinnen. Und wenn die Ausschöpfung aller anderen Möglichkeiten, also Transfer auf eine andere Intensivstation unter Umständen in Österreich auch, wir wissen in Frankreich zum Beispiel sind die Leute nach Deutschland ausgeflogen oder mit Intensivzügen ausgefahren worden. Wenn man also, man muss versuchen auf jeden Fall, bevor man in diese harte Triage kommt und Patientinnen sterben lässt, abzuklären, ob man die Patientinnen unter Umständen innerhalb des Landes oder auch länderübergreifend verlegen kann und in eine Versorgungseinheit unterbringen kann. Auch das ein wichtiger Satz. Schauen wir uns diese Checkliste an. Die Checkliste ist ein Zettel, der beim Patienten bleibt, sobald der Patient in der Pandemie mit dieser Erkrankung im Krankenhaus aufschlägt und krank ist. Und im Endeffekt ist es ganz wichtig, dass wir doch auch im Stress, wenn wir viele Patienten gleichzeitig behandeln und dann Riesentumult ist, in irgendeiner Form, wenn nachher einer fragen sollte, dokumentieren können, dass wir uns Gedanken gemacht haben und wie wir sie uns gemacht haben. Und da haben wir natürlich einmal das Alter, das auf jeden Fall dokumentiert werden muss. Wir haben die Begleiterkrankungen. Wir haben schon über die Herzinsuffizienz Interessantes gehört, als wirklich auch prognostischer Marker, also Begleiterkrankungen, Komorbiditäten gemeinsam mit dem Alter wichtig. Auch die Gebrechlichkeit in den Scores. Wir haben hier als Score den einfachen ADL-Score, die Dalhousie-Frailty-Scale, den SOFA-Score, den jeder kennt, und den POSPOM, den man jederzeit im Internet aufrufen und eingeben kann. Alle zusammen gute Mortalitätsmarker für schlechtes Outcome. Intensivaufnahme ist indiziert oder nicht zum Ankreuzen, dass man sagt, man hat sich darüber Gedanken gemacht, wenn es möglich ist, den Patientenwillen eruiert, ob der Patient überhaupt eine Behandlung möchte. Auch das ist in der Situation prinzipiell abzufragen. Haben wir überhaupt bei uns im Haus ICU-Kapazitäten, wenn der Patient zum Sterben auf die Station geht, weil kein Intensivbett zur Verfügung steht, ist der Palliativkonsiliardienst verständigt, dass er diesen Patienten mit versorgen kann? Und natürlich, wo ist der Patient hinverlegt worden? Diese Checkliste bleibt beim Patienten, ist Schritt für Schritt auszufüllen, wenn der Patient kommt und in der Hoffnung, dann ein bisschen dokumentiert zu haben, dass man sich anders als nur übers Alter Gedanken gemacht hat, ein wichtiges Tool, das die Leute schon durchaus als entlastend empfunden haben. Problem mit diesem Zettel kann sein, dass der Patient zu schlecht ist, um ihn darüber zu befragen, unter Umständen im Computersystem nicht registriert ist, sodass wir das auch nicht rauskriegen, dass wir auch die Zeit nicht haben, das herauszufinden, weil man im Maximalstress ist und nicht telefonieren kann und nicht stundenlang jemanden haben, der am Computer nachschaut. Angehörige durften bei uns nicht mitkommen. Wenn man mit denen hätte reden können, wäre es manchmal einfacher gewesen. Dann ist auch die Frage, wie gut ist die Information. Jedenfalls, im Maximalstress, wenn wir diese Dinge nicht erheben können, bleibt eben dann doch wieder das Alter. Und darüber werden wir nochmal reden. Ich habe Ihnen das kurz mitgebracht. Beim ADL-Score haben wir diesen alten aus dem Jahr 1963 Score von Katz verwendet, weil der wirklich einfach ist und die Basic-Pflegekomponenten erfasst, was der Patient selber kann. Essen, Toilette, Mobilität, Baden, Duschen, Anziehen. Und die Kontinenz. Und da gibt es bei 18 Maximalpunkten unter 10 eine gute Korrelation mit schlechtem Outcome. Die Dalhousie Frailty Scale, die einfach zu machen ist, mit den Bildchen schon relativ gut sagt, was der Patient kann oder nicht kann. Bei 9 möglichen Punkten ab 5 mit schlechtem Outcome korreliert. Und im Postcom kann man einfach im Internet aufrufen, die Daten einfügen hinsichtlich Komorbidität. Und wenn man jetzt den Patienten zum Beispiel operieren will oder muss, dann die Operation mit eingeben und je nach Invasivität der Operation gemeinsam mit den Komorbiditäten spuckt er dann eine Zahl mit einer Mortalitätswahrscheinlichkeit aus. Es geht schnell, wenn man die Daten hat. Schauen wir uns das Alter noch mal kurz an. Alter als alleiniges Triagekriterium. Und das sind die Zeitungsberichte zu der Zeit aus Bergamo. Und da war die erschreckende Nachricht, dass alle Patienten, die über 60 Jahre alt waren, nicht mehr medizinisch behandelt worden sind und sterben geschickt worden sind. Ich war damals in Bergamo nicht mehr behandelt worden. Also im Grunde genommen ist das eine Situation, die natürlich schrecklich ist. Die Ärzte, die dort gearbeitet haben, haben nachher Psychotherapie gebraucht. Das ist etwas, wie wir Medizin nicht machen wollen, wo wir aber in der Verzweiflung der vielen Patienten und dieser absoluten Ausnahmesituation in diese Schachtel greifen mussten und Alter als alleiniges Kriterium verwendet haben. Alter ist immer so ein bisschen ein trickreiches Thema und wir wissen, dass Alter alleine nichts mit Outcome zu tun hat, aber sehr wohl im Zusammenhang mit Komorbiditäten und mit der Gebrechlichkeit dann eben doch ein prognoserelevanter Faktor ist, wobei die Gebrechlichkeit per se ein altersunabhängiger Faktor ist und je höher die Gebrechlichkeit ist, auch ein junger Patient mit hoher Gebrechlichkeit ein schlechtes Outcome hat. Die WIP2-Studie, die vom Michael Ioannidis auch mit für Innsbruck betreut worden ist, hat über 90 Jahre als unabhängigen Risikofaktor für Sterblichkeit in dem gemischten Patientengut bei einer großen Studie bescheinigt. Also es ist ein sehr hohes Alter, wo das ein unabhängiger Faktor wird. Und für die Covid-Situation gibt es Alter über 85 aus einer chinesischen Studie am Anfang, wo Alter alleine auch schon ein Risikofaktor für schlechtes Outcome ist. Im Endeffekt haben wir aus unserer SOP das Thema Alter folgend gefasst. Alter wird wieder als alleiniges Triagekriterium unter katastrophenmedizinischen Bedingungen berichtet. Ich habe Ihnen die Zeitungsausschnitte dazu gezeigt. Alter alleine zur Prognoseeinschätzung zu verwenden, verletzt das verfassungsrechtlich verankerte Diskriminierungsverbot, weil ältere Menschen dann weniger wert wären. Klassisches ethisches Statement. Und dann haben wir uns gedacht, wie argumentieren wir das, dass wir das als Ärzte manchmal einfach trotzdem machen müssen. Und da haben unsere Strafrechtler und die Philosophen im Kecko in Innsbruck lange herumgetüftelt an diesem Satz. Wir sind wirklich lang gesessen und er findet den Satz gut. Der sagt, das Gerechtigkeitsprinzip bemühend, und das ist in der Ethik ein wichtiges Prinzip, kann präsumiert werden, dass steigendes Alter einschränkend auf die Überlebenswahrscheinlichkeit wirkt, weil ältere Patienten statistisch gesehen häufiger gebrechlich sind und an Komorbiditäten leiden. Und damit sind wir wieder dabei. Es geht in der Triage einfach nicht mehr um die individuelle Entscheidung. Der alte Patient, der fit ist, ist in dem Fall wurscht. Wenn er so alt ist, dann wird er in der Triage-Situation durch den Rost fallen. Deswegen wollen wir im Grunde das Alter alleine nicht haben, weil die Triage von dieser personalisierten Medizin wegkommt, hin zum Wohl der Mehrheit und im Grunde viele Patienten dann nicht adäquat behandelt sind. Und bei einem Massenanfall unter großem Triagedruck, haben wir dann diesen Satz dazu geschrieben, kann im Rahmen kurzfristiger Prognoseerstellung das Alter als Risikofaktor für Sterblichkeit sehr wohl berücksichtigt werden. Wir haben dann einfach nichts anderes mehr. Wir haben noch die Zeit, die anderen Dinge zu erheben. Wenn das wirklich so ist, dann bleibt das Alter und dann werden wir es am Alter festmachen, weil sonst können wir es gar nicht festmachen und dann kommt das Losprinzip. Und damit sind wir schon beim nächsten Thema, wenn wir noch schnell einmal uns die Impfpflicht angeschaut haben. Es gibt von der Europäischen Menschenrechtskonvention, vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte aus dem Jahr 2021 eine gute Zusammenfassung, wie man Impfpflicht argumentieren kann. Und da ist der erste Satz, die Europäische Menschenrechtskonvention schützt im Artikel 8 das Recht auf Privatleben. Und zu dem Recht auf Privatleben gehört auch das Recht auf körperliche Integrität. Das heißt, niemand darf meinen Körper angreifen, wenn ich das nicht erlaube, ohne Angabe von Gründen. Jetzt ist es aber so, dass dieses Recht auf körperliche Integrität kein absolutes Recht ist, anders als das Folterverbot, was wieder absolutes Recht im Sinne der Menschenrechtskonvention wäre. Und unter bestimmten Bedingungen kann dieses Recht auf körperliche Integrität sehr wohl eingeschränkt werden. Man braucht dazu eine gesetzliche Grundlage, es braucht einen guten Grund und es braucht eine verhältnismäßige Ausgestaltung. Die Verhältnismäßigkeit ist ganz ein wichtiger Punkt bei der ethischen Betrachtung über Ressourcenverteilung, über Machbarkeit in der Medizin, auch sonst. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat dann im Endeffekt festgestellt, dass eine Impfverpflichtung mit der Europäischen Menschenrechtskonvention vereinbar ist und bezeichnet die Impfung als eine der erfolgreichsten und kosteneffizientesten Gesundheitsmaßnahmen aller Zeiten. Da, glaube ich, wird niemand widersprechen, dass wir nur mit Impfungen Herr über diese Seuchen geworden sind, über die es viele Berichte gibt. Und die Begründung mit zwei Aussagen, warum das so wäre, ist die, er betont, dass der Wert der sozialen Solidarität, und ich glaube, es ist heute schon mal gefallen, dass wir in einem solidarischen Gesundheitssystem leben, wo besser verdienende Menschen einzahlen, um schlecht oder gar nicht verdienende Menschen mit versorgen zu können, also ein solidarisches Gesundheitssystem, das darauf abzielt, die Gesundheit aller Mitglieder der Gesellschaft zu schützen, insbesondere diejenigen, die in Bezug auf bestimmte Krankheiten besonders gefährdet sind. Und da die Pandemie alle Teile einer Gesellschaft betrifft, hat das eigene Verhalten Auswirkungen auf andere Personen. Und damit, wie Kant schon gesagt hat, endet die Freiheit, die eigene Freiheit dort, wo die Freiheit des Nächsten bestimmt. Und weiter argumentiert, hat ein Staat dann nicht nur das Recht, sondern die aktive Verpflichtung, geeignete Maßnahmen zum Schutz des Lebens und der Gesundheit der ihrer Gerichtsbarkeit unterstehenden Personen zu treffen. Damit unvereinbar wäre es, die Maßnahmen, die Gesundheitsexpertinnen sinnvollerweise empfehlen, nämlich zu impfen, nicht zu treffen, wenn diese notwendig sind, um auf diese Art die Gesundheit und auch das Leben der Bevölkerung zu schützen. Also ich finde es sehr gut durchargumentiert, es ist sehr gut nachvollziehbar und ich glaube, wenn jemand argumentieren möchte in diese Richtung, dann kann das durchaus sehr hilfreich sein, weil es eine große Klarheit für mich in den Aussagen hat und die Europäische Menschenrechtskonvention ist jetzt schon durchaus etwas, was in der Ethik und auch im Recht große Bedeutung hat. Also darauf, denke ich, kann man es auch wirklich beziehen. Jetzt schauen wir uns noch kurz diese ethischen Skurrilitäten an, das Verbot der Ex-Post-Triage und die Forderung nach dem Losverfahren. Und da gibt es eine Dame, und zwar die Nancy Poser, die selber eine behinderte Dame ist und Richterin, die gesagt hat, wer nach Überlebenschance auswählt, wer behandelt wird, diskriminiert. Und das gerechtere Prinzip wäre das Zufallsprinzip, um zu entscheiden, wer Behandlungen bekommt. Das ist etwas, was sie beim Bundesverfassungsgerichtshof eingeklagt hat. Und im Dezember 2021 hat der Bundestag dann den Auftrag bekommen, dafür zu sorgen, mit einer Gesetzgebung, dass Menschen mit Behinderung bei einer Triage nicht benachteiligt werden. Es war groß in allen Medien. Das war in der Zeit online, also durchaus eine Zeitung mit gutem Ruf. Geklagt haben unter der Führung von der Richterin Nancy Poser 9 Menschen. Und Karl Lauterbach hat im Endeffekt in einem ersten Entwurf dieses Gesetzes vorgesehen, dass Patienten eine Behandlung zugunsten anderer entzogen werden könnte. Nämlich immer dann, wenn einer kommt, der eine bessere Überlebenswahrscheinlichkeit hat. So wie wir es auch auf der Intensivstation machen würden, ich führe das gleich noch näher aus. Dann hat er richtig Gegenwind von den Behindertenverbänden in Deutschland bekommen. Es war unglaublich viel, da kann man sehr viel im Internet auch nachlesen. Sodass er in einem zweiten Gesetzesentwurf, das leider nicht das Rückgrat gehabt hat, das durchzuargumentieren, sondern das komplett zurückgenommen hat und das die Ex-Post-Triage verboten hat in diesem Gesetzesentwurf. Was in meinen Augen überhaupt so nachgeht. Und zusätzlich war da noch eine Argumentation, die schauen wir uns dann eben auch noch an, dass die Nancy Poser findet, dass das Entscheiden nach Überlebenschancen falsch ist und sie das befürwortet, das Zufallsprinzip nach dem Losverfahren entscheiden zu lassen, wer begrenzte medizinische Ressourcen bekommt. Also das ist die Voraussetzung für das, was dann abgegangen ist. Wir schauen uns nochmal kurz diese beiden Formen der Triage an, die es gibt. Es gibt die Ex-ante-Triage, die bedeutet, dass bei Ressourcenknappheit diejenigen Personen die Ressourcen bekommen, die die beste Überlebenswahrscheinlichkeit haben, so wie das auch in unserer SOP beschrieben ist, die größte Erfolgsaussicht haben. Und wir haben jetzt die Situation, dass wir zum Beispiel noch 3 Betten frei haben. Wir haben hier viele sehr schwerkranke Patienten und wir müssen hart reagieren und die, die am besten von all diesen Patienten, die in der Notaufnahme sitzen, davon profitieren können, dass sie Intensivtherapie erhalten, bekommen diese Betten. Die Ex-Post-Triage hingegen bedeutet, dass Patienten sich bereits in Behandlung befinden und dann weitere Patienten kommen, die eine bessere Prognose haben und im Endeffekt Patientinnen, die in den Betten liegen, sterben geschickt werden, um diese Patienten auf dieses Bett zu lassen. Und im Endeffekt ist es so, dass in diesem Gesetzesentwurf diese Ex-Post-Triage, wenn man sie denn noch machen würde, mit dem Totschlag bestraft würde. Das ist ein Urteil, wo wir unsere Approbation verlieren, wo man dann wirklich rechtsgültig verurteilt wird und wo man im Endeffekt dieses Problem nicht mehr los wird. Und gestern, am 10.11. im ZDF heute, ist im Endeffekt eine Ausbesserung dieses Gesetzestextes insofern gekommen, als die Bundesregierung, die das zunächst nicht nachbessern wollte, jetzt den Gesetzestext angepasst hat mit der Begründung, dass der Abbruch einer intensivmedizinischen Behandlung infolge einer Therapiezieländerung vom Verbot der Ex-Post-Triage nicht erfasst ist. Also wir können jetzt zumindest, und das heißt, die Kollegen in Deutschland müssen es jetzt einfach geschickt machen. Sie müssen diesen Patienten, den sie aus dem Bett weghaben wollen, weil die junge Mutter, die vor der Tür steht und Kinder hat, gegenüber dem 95-Jährigen, der da liegt die nächsten 3 Monate, weil sie den behandeln wollen, dann müssen sie den Patienten, der da liegt, den sie sonst unter Umständen vielleicht noch weiter behandelt hätten, wenn keine Ressourcenknappheit gewesen wäre, müssen sie das unter dem Mantel einer Therapiezieländerung, wo man sagt, er hat keine Chancen, deswegen ziehen wir uns zurück, verpacken und dann kann man diese Situation trotzdem retten. Wobei man sagen muss, und das finde ich jetzt auch wieder relativ heftig, es braucht ein Vier-Augen-Prinzip, 2 erfahrene Intensivmediziner, das geht noch, wobei in der Dienstsituation die oft nicht da sind. Und wenn Menschen mit Behinderung betroffen sind, muss ein Dritter dazukommen, der hilft, das zu entscheiden, es muss dokumentiert werden und es hat eine Meldepflicht bei den Gesundheitsbehörden. Was in der Situation der Überlastung völlig unmöglich und völlig nicht machbar ist in meinen Augen. Die Fachgesellschaften kritisieren das und es gibt auch im Endeffekt eine Vereinigung von Richtern, die sich dagegen gewehrt haben und die das gut aufgeschrieben haben. Es geht um die Verletzung des Gebots der Gleichbehandlung, wenn man das so macht. Der frühere Beginn einer Behandlung, der rein zufällig ist, hat keinen vorrangigen Anspruch auf Weiterführung der Behandlung, wenn jemand kommt, der eine bessere Überlebenschance hat, wenn man das im Endeffekt ethisch durchargumentiert. Der Verzicht bzw. der Abbruch einer Behandlung sind ethisch immer gleichwertig, deswegen kann man das auch nicht so argumentieren, wie es argumentiert ist. Und die Daten zeigen zusätzlich dann, wenn Ärzte diese Dinge entscheiden, im Endeffekt das Outcome besser ist und weniger Menschen sterben. Also Zufallsprinzip vielleicht noch. Und Losverfahren ist ein ethisches Prinzip zur Entscheidungsfindung, wenn wir eine völlig gleiche Ausgangslage hätten und im Endeffekt man nicht entscheiden kann, wer die Ressource kriegt, weil es wirklich identisch ist. Das ist in der Medizin so nie der Fall. Deswegen ist dieses Verfahren bei medizinischen Entscheidungen nicht anwendbar. Und das First Come, First Served ist noch ein Prinzip, das auch die Nancy Poser fordert. Da kriegt jeder im Endeffekt üblicherweise bei uns, der reinkommt, wird behandelt. Wir haben die Teams und auch die Ressourcen, um das zu machen. Das ist etwas, was wir normalerweise unter Nicht-Ressourcenknappheit zu tun, ist aber für die Triage auch kein gutes Prinzip, weil wenn einer zufällig früher da ist, hat er trotzdem kein bevorzugtes Recht auf Behandlung. Also auch das ist etwas, was ethisch überhaupt keinen Sinn macht und auch eigentlich rechtlich keinen Sinn macht. Also ethisch nicht vertretbare Folgen durch Entscheiden nach Losverfahren und First Come, First Serve heißt, dass Patienten mit besserer Überlebenswahrscheinlichkeit sterben werden. Und das kann man auch voraussehen, dass uns die Teams auf den Intensivstationen schreiend davonlaufen, wenn sie Patienten, die in Faust sind, nicht aus dem Bett nehmen dürfen und andere vor der Tür sterben, die eine gute Überlebenswahrscheinlichkeit hätten. Das macht überhaupt keinen Sinn. Wir haben mehr vermeidbare Tote, wenn wir diese Prinzipien, die Nancy Poser im Endeffekt möchte, anwenden. Und das widerspricht dem Gleichheitsgrundsatz und auch dem Prinzip der Gerechtigkeit in der Ethik. Und im Endeffekt ist es einfach so, dass nach dem Gleichheitsgrundsatz Menschen mit Behinderung zwar nicht benachteiligt werden dürfen, aber sie dürfen auch nicht bevorzugt werden. Also das ist auch ein Statement, das man ganz klar machen kann. Und wenn wir uns das nochmal anschauen vom AMWF, im Endeffekt eine ergänzende Stellungnahme, dass Behandlungsabbrüche zugelassen werden und mit Totschlag bestraft werden, ist unangemessen, inadäquat, eine Bestrafung derer, die unter Stress Entscheidungen treffen müssen. Das ist etwas, das nicht geht, und es wird die Forderung zurück zur ersten Version getroffen, die Überlebenswahrscheinlichkeit zu beurteilen. Das ist auch noch ganz wichtig, ist keine Bewertung des Lebens. Weil wir haben ja immer unser Problem mit unserer Vergangenheit, dass wir sagen, wir wollen ja nicht wertes oder unwertes Leben diese Entscheidung weiter treffen. Darum geht es nicht, wenn wir nach der Überlebenswahrscheinlichkeit diskutieren. Und das wird auch hier wieder in dieser Begründung von der Nancy Poser vermischt. Und die Schutzpflicht des Lebens steht gleichwertig neben dem Recht auf Nichtbenachteiligung. Also auch ein wichtiger Satz, den man dazu argumentieren kann. Und das ist diese Dame, die dieser Richtervereinigung von 9 Richtern vorsteht, die sich dazu geäußert haben, ganz aktuell am 12.09.22, die das Ganze auch nochmal genau so durchargumentiert, und die macht es sehr vernünftig, die ist Richterin, hat aber dieses Gefühl für das, was man bei klinisch-ethischen Entscheidungen braucht, und damit sind wir bei der letzten Folie. Covid hat uns gezwungen, Gedanken zu einem schwierigen Thema noch einmal anders zu denken und Klarheit zu schaffen. Triage ist immer die schlechtere Medizin und bedeutet Stress und extreme emotionale Belastung für die ärztlichen Entscheidungsträgerinnen und für die pflegerischen Mitarbeiterinnen. Alter als alleiniges Triagekriterium wollen wir vermeiden, deswegen haben wir SOP und eine Checkliste gemacht. Wenn Zeit ist und man an die Informationen rankommt, sollte man das verwenden und scorebasiert und auf die Begleiterkrankungen achtend, auf die Gebrechlichkeit achtend, diese Entscheidungen treffen. Die Impfpflicht ist ethisch rechtfertigbar. Wir haben die Ausführungen der Europäischen Menschenrechtskonvention dazu gehört. Die Gesetzeslage in Deutschland hat sich sehr zum Negativen entwickelt, und da haben wir wieder mal das Problem, dass einer am Ruder ist, den ich eigentlich immer für ganz cool gehalten habe, der da seinen Rücken nicht hinhalten wollte und das nicht durchgefochten hat, und jetzt haben wir eine ganz blöde Situation dort. Das Verbot der Ex-Post-Triage ist nicht im Einklang mit den Regeln ethisch begründeter Entscheidungsfindung. Ex-Ante und Ex-Post-Triage, ich sage es nochmal, sind ethisch gleichwertig, und das eine zu verbieten und das andere zu erlauben, macht ethisch überhaupt keinen Sinn. Die Stellungnahme dieser 16 Juristinnen, wo die Bestrafung bis zum Totschlag unangemessen und falsch und ungerecht ist, steht im Raum. Die finden auch gut, es lohnt sich, das durchzulesen. Trotzdem ist es so, dass Ärztinnen, denke ich mal, in Deutschland verunsichert werden durch diese Gesetzesänderung und diese Rechtsprechung, finden auch gut. Im Endeffekt soll der Staat schon diese Entscheidungsträger, die wir sind, absichern und knappe Ressourcen, die Zuteilung dazu gesetzlich regeln. Das Zufallsprinzip ist nicht das Einzige, was das Bundesverfassungsgericht haben will, also da gibt es andere Möglichkeiten. Zufallsprinzip und First Come, First Serve ist keine gute Möglichkeit, diese Dinge zu entscheiden. Verbot der Expostriage führt zu mehr vermeidbaren Toten. Der Ausweg, den wir haben, den die Kolleginnen in Deutschland haben, ist das Ganze über unter dem Mantel der Therapiezieländerung abzuwickeln, wobei ich das unehrlich finde und es beschreibt wiederum nicht, es wird auf unserem Rücken ausgetragen, eine Situation nicht korrekt machen zu können, finde ich noch gut, aber es ist eine Möglichkeit, die Patientinnen behandeln zu können, die man dann behandeln will. Und im Endeffekt ist es so, dass durch diese ganze Situation, die die Nancy Poser mit den Leuten da eingebracht hat beim Verfassungsgerichtshof, wirklich in einer ironischen Verdrehung eigentlich die behinderten Menschen benachteiligt. Weil wenn wir die Intensivstationen blockieren, dann haben wir im Endeffekt weder für die einen als auch für die anderen, also behinderte und nicht behinderte Menschen, Ressourcen, um diese adäquat zu behandeln. Und es werden alle mehr sterben. Und wir müssen diese Situation in Österreich auf jeden Fall verhindern. Insgesamt, glaube ich, sind wir mit den Papieren, die wir haben, ganz gut aufgestellt. Und ich hoffe, dass wir nicht mehr in diese Situation kommen. Aber ich halte es durchaus für möglich, dass es so sein wird, dass wir wieder in dieser Situation sein könnten. Und ich bedanke mich, dass Sie mir zugehört haben.